Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elektrogeflüster. Auf unser Interview vom letzten Mal haben wir wieder viele Kommentare bekommen. Kommentare waren natürlich wieder sehr kontrovers, wie das beim Thema E-Mobilität so ist. Und damit das auch so weitergeht, greifen wir heute nochmal das Thema Mythen auf, rund um das E-Auto.
Thema Elektromobilität entfacht immer viel Diskussion, wird immer noch kontrovers diskutiert, deswegen sind wir ja auch da. Wir haben schon mal über Mythen diskutiert, und zwar in der Folge 2, wer sich das nochmal anhören will. Und heute wollen wir quasi noch einen Schritt weitergehen, Mythen für Profis sozusagen, und die auch quasi über die klassischen Stammtischdiskussionen hinausgehen beim einen oder anderen Thema. Aber zuerst möchte ich gern starten mit einem Mythos. Das ist quasi auch so ein alter Klassiker unter den Mythen. Und zwar, wenn wir irgendwann alle Stromer fahren sollten, dann wird das Stromnetz regelmäßig zusammenbrechen. Und auf den ersten Blick scheint das ja auch Sinn zu machen, wenn alle auf einmal laden müssen.
Ja, also jetzt die Vorstellung, alle kommen 17, 18 Uhr nach Hause, stecken ihre Autos an, dann ist schon was los im Stromnetz.
Definitiv, ja. Also könnte man zumindest zuerst denken, weil eben die Leistung, die jetzt ein Elektroauto aus dem Stromnetz zieht, ist halt auch was anderes, als wenn ich mir abends dann um 6 oder um 7 zum Abendbrot meine Scheibe Toast im Toaster mache. A ist mal der Punkt, es werden niemals alle Autos gleichzeitig laden müssen. Also auch wenn ich ein Elektroauto fahre, ich muss ja nicht jeden Abend das Elektroauto wieder anstecken. Ich fahre ja auch nicht jeden Abend zur Tanke.
Wäre auch wieder so ein Mythos, dass ich es muss.
Genau, aber eben, das muss ich ja gar nicht, weil je nachdem, wie viel ich fahre, wenn ich 50 Kilometer oder ich glaube, der Schweizer fährt ja 30 oder die SchweizerInnen fahren 30 bis 35 Kilometer am Tag im Schnitt mit einem normalen Akku. Also müsste ich eigentlich theoretisch alle 10 Tage, alle 2 Wochen, wenn ich so dieses Profil habe, müsste ich laden. Das heißt eben, dass tatsächlich alle gemeinsam Strom aus dem Netz ziehen, alle Stromer, die wir haben, das wird nicht passieren. Beziehungsweise was eben auch passieren könnte, wenn jeder hat einen Staubsauger zu Hause, jeder hat den Toaster zu Hause und wenn theoretisch jeder auf die Sekunde genau seinen Staubsauger zu Hause anstellen würde oder die Waschmaschine, würde das Stromnetz theoretisch auch zusammenbrechen, weil gerade so viel Leistung vom Netz gefordert ist. Aber das passiert nicht, weil auch die Netze, die Netzbetreiber sind ja darauf ausgerichtet, die wissen, am Abend, wenn alle nach Hause kommen, dann steigen die bezogene Leistung steigt an. Die stellen sich darauf ein. Also diese Ladespitzen, die es gibt, die wissen das aus den Algorithmen. Die wissen, okay, jetzt um 18 Uhr steigt der Strombedarf. Klar, mit Strom, mit Elektroautos steigt der Strombedarf noch ein bisschen mehr. Aber eben darauf sind die Netzbetreiber auch vorbereitet. Und eben, man kann sich auch überlegen, wenn alle Verbrenner, die jetzt auf unseren Straßen fahren wollen, abends um 18 Uhr gleichzeitig an die Tankstelle fahren, kannst du dir auch vorstellen, was dann los ist. Dann kann auch niemand tanken, weil es einfach komplett überlastet ist. Aber es passiert ja auch nie. Es müssen ja auch nie alle gleichzeitig zur Tankstelle fahren, oder?
Mhm. Aber grundsätzlich muss man ja trotzdem sagen, der Strombedarf von E-Autos unterschätzen darf man ihn dennoch nicht.
Eben, klar. Wie ich gesagt habe, eben ein Toaster ist was anderes als ein Elektroauto. Aber ich finde die Zahl noch ganz spannend. Eben, wir haben einen Fahrzeugbestand in der Schweiz, knapp 5 Millionen Personenwagen, die rumfahren, also 4,8, 4,9 Millionen. Und selbst wenn wirklich alle Autos irgendwann elektrisch fahren in 20, 25 Jahren oder wie lange das jetzt auch dauern wird, bis dieser Bestand ausgetauscht ist, wird der Strombedarf etwa um 10 bis maximal 15% steigen, der Gesamtstrombedarf. Finde ich immer noch beeindruckend, weil eben, das ist ja, das heißt, 90% vom Strom brauchen wir eh für irgendwas anderes. Also es sind eigentlich nur 10%, was man für die Autos braucht. Und was dann beim Elektroauto noch dazukommt, eben das wollten wir auch oder planen wir ja auch eine Folge, die wir vielleicht in naher Zukunft machen wollen zum bidirektionalen Laden, weil das ja auch ein ganz spannendes Thema ist. Das heißt, das Auto bezieht nicht nur Strom vom Netz, sondern kann es mit der entsprechenden Ladestation auch wieder zurückspeisen. Und das heißt, wenn es dann wirklich diese Spitzen gibt und wenn das Netz überlastet ist, dann können Elektroautos den Strom auch wieder zurückspeisen und sind dann eigentlich Teil der Lösung und eben nicht des Problems. Also es ist eigentlich positiv sogar fürs Stromnetz dann am Ende, wenn diese Technik in 2-3 Jahren wird das, denke ich, auch flächendeckend zum Einsatz kommen.
Ja, also ist der Mythos eigentlich widerlegt.
Der ist auf jeden Fall widerlegt.
Okay, absolut. Aber Stichwort Problem, weil da sind wir beim zweiten Mythos, und zwar, den ich gerne mit dem Satz beschreiben möchte, bei einer Delle ist das Auto Schrott. Es ist so, das ist Fakt, ein Stromer besteht aus weniger Teilen als ein Verbrenner. Das ist definitiv belegt. Dazu kommt, dass die verbauten Teile oft auch viel, viel größer sind. Das nennt sich Gigacasting oder Gigacasting-Verfahren, wie diese Teile hergestellt werden. Das ist ein Gussverfahren mit extrem hohem Druck. Ist natürlich ein Fundort für Kritiker, die sagen, und wenn so ein Riesenteil mal kaputt geht, dann macht es die Reparatur so teuer, dass das Auto eigentlich gleich weg kann. Und daher ist ein Stromer quasi ein Wegwerfauto.
Mhm. Habe ich auch schon öfter von gelesen, dass das, und eben ganz unberechtigt ist es vielleicht nicht, eben du hast gesagt, weniger Teile an einem Stromer, das ist natürlich zum einen, ich meine, ein Verbrennungsmotor besteht aus zigtausend Teilen, die sich irgendwie bewegen, die, da hat ja auch der Herr Böhmermann, haben wir ja auch in der vorletzten genau. Folge, hat das ja auch schön ausgeführt, dass da zigtausend Teile, die da mit irgendwelchen Explosionen umgeben sind und so, die sich drehen müssen, und bei einem Elektroauto hast du natürlich viel weniger Teile für den Motor. Klar, du hast die Batterie, aber auch sonst, du hast viel weniger Teile dran. Aber eben, worauf du zu sprechen gekommen bist, Tesla hat ja dieses Gigacasting-Verfahren eingeführt vor wenigen Jahren, wo große Teile des Chassis, also quasi von dem Aufbau von einem Auto, zum Beispiel der gesamte Unterboden, der wird mit so gigantischen Pressen, eben mit Gigapressen, mit 6000 Tonnen haben die, glaube ich, und durch diesen hohen Druck können sie halt auch viel größere Teile produzieren, die dann eben tragende Teile, die dann im Chassis verbaut sind. Die sind natürlich viel größer als bei heutigen Strukturen. Aber eben, dass sich das für die Hersteller lohnt, zeigt eben auch, dass auch andere Marken jetzt schon auf dieses Gigacasting-Verfahren mittlerweile umstellen.
Mhm. Ja, wenn sich was bewährt, dann macht es natürlich Sinn, es quasi zu kopieren oder zumindest eine eigene Version davon zu finden.
Wenn du weniger Teile logischerweise pressen musst, ist es dann auch für den Hersteller günstiger. Mhm. Oder das ist jetzt mal sicher die Überlegung von den Herstellern.
Ja, definitiv. Es spart ja auch an Gewicht, also wenn es weniger Teile sind und sie größer sind in dem Verfahren, über das wir jetzt sprachen. Auf der anderen Seite, ja klar, auch die Fehlerquelle oder die Fehlerquellen sinken bei der Produktion. Wenn ich weniger Teile zu verbauen habe, passieren auch weniger Fehler. Aber wie gesagt, trotzdem sind die Kritiker und sagen, wenn so ein Riesenteil halt irgendwas hat und das ist anfällig, diese Gussteile, und wenn die schon zu Schaden kommen, müssen sie halt im Gesamten ersetzt werden. Ja, und das gilt sogar schon, wenn sich irgendwie durch Analysen zeigt, oh, da ist ein Haarriss drin, dann könnte es auch irgendwann gefährlich werden.
Gut, aber ich denke, nur ganz kurz, eben diese Teile, die sind ja in der Struktur. Und das heißt, die werden dann schon vorher kontrolliert, dass eben, also die werden dann schon vorher analysiert, bevor sie ins Auto eingebaut werden, nicht, dass dann schon Haarrisse drin sind. Also ich denke, ist jetzt meine Vermutung, dass die vermutlich dann sogar noch stabiler sind, als wenn du eben mehrere Teile hast, die dann auch fehleranfällig sein können.
Ja klar, die verklebt sind, verschraubt sind, verschweißt sind,
genau.
Ist immer eine Naht, wo was passieren kann. Genau. Das ist so auf jeden Fall. Aber den Kritikern zum Trotze hat Tesla deshalb schon ein neues Verfahren, so wie ich gelesen habe, erfunden oder entwickelt, dass man quasi wirklich so wie rausfräsen kann, die kaputten Teile, und wirklich wie so ein Zopfen oder wie so ein Block dann quasi ein anderes Teil reinklebt, reinschweißt. Das auf der einen Seite, was halt gut ist, wenn es nur zu punktuellen Schäden so von so einem Gigateil gekommen ist. Grundsätzlich aber, wenn es strukturelle Schäden sind, muss das ganze Teil ersetzt werden. Das ist einfach so, und dann wird es oftmals auch ein bisschen teurer. Dem kann man, glaube ich, zustimmen.
Kann man zustimmen, wobei, ich will dir jetzt auch nicht zu viel vorausgreifen, aber eben wenn so strukturelle Schäden passieren bei so einem Teil, von dem wir sprechen, das muss schon ein heftiger Crash sein, weil die Teile sind ja nicht außen, das ist ja nicht von der Karosserie außen, sondern das ist ja wirklich im Fahrzeug drin. Und dass da was kaputt geht, das muss schon ein heftiger Crash sein. Also da geht da noch mehr kaputt als nur diese inneren Teile. Da geht da noch ganz viel anderes kaputt beim Auto, wenn du so einen Crash hast.
Oder? Also es wird oft verglichen ja mit dem menschlichen Körper. Die Gigateile sind quasi unser Skelett, unsere Knochen. Und so ein klassischer Auffahrunfall, was einfach die meisten Unfälle in der Stadt sind, da fährst du ja nicht mit 90 km/h in jemanden rein. Das heißt quasi, die äußere Hülle wird beschädigt. Wie du gerade gesagt hast, es erreicht gar nicht das Teil. Es ist wie so ein Kratzer auf der Haut und der kann auch ganz normal, klassisch repariert werden. Und daher ist das dann ähnlich vom Preis her oder sogar gleich.
Ja, genau. Eben außer Tesla, glaube ich auch. Ich glaube, am Heck haben sie ein recht großes Teil verbaut, wo andere Hersteller, wo die Stoßstange eigentlich ist. Also Stoßstangen gibt es ja im klassischen Sinne eigentlich nicht mehr wie früher. Aber wenn da dann Kratzer dran ist, dann muss teilweise das ganze Teil ausgewechselt werden. Klar, das treibt dann die Kosten hoch. Für Tesla macht es ja erst günstiger. Das ist dann aber die Hülle. Aber das andere, eben diese teuren, diese Gussteile oder diese Strukturteile, die sind ja geschützt von der Hülle. Und dazwischen hat es ja die sogenannte Knautschzone oder Crashboxes auf Englisch. Das heißt, dass die die Energie absorbiert. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Wand oder ein anderes Auto fahre, dann habe ich ja diese Knautschzone und bis das dann wirklich auf die Struktur innen, auf den Rahmen trifft, da braucht es dann schon große Kräfte. Also das meiste wird absorbiert, wenn es jetzt nicht eben mit 100 km/h ist oder so ein Crash. Genau, und dann kann die Werkstatt schraubt dann die Teile ab und kann die ersetzen oder wie auch immer sie das dann machen. Und eben, also bei einem kleinen Rempler ist dann ein Elektroauto nicht gleich Schrott, oder?
Okay. Gibt es auch Studien mittlerweile dazu? Eine ganz aktuelle ist vom Allianzzentrum für Technik in Deutschland, die das auch wirklich nachgewiesen haben, dass kleine Dellen quasi, egal ob Stromer oder Verbrenner, eine Delle ist eine Delle und wird entsprechend gepflegt und repariert. In einem Fall, wie gesagt, haben wir jetzt gesagt, das ist dann wirklich oft wirklich ein Megacrash auf der Autobahn oder so, wo strukturelle Schäden entstehen an diesen Gigateilen oder auch am Rahmen der Batterie. Dann wird aber eine Reparatur wirklich teurer, weil einfach nicht jeder das reparieren darf.
Ja, genau. Und ich meine, die Batterie, wobei da gibt es ja auch schon, dass man einzelne Module auswechseln kann, aber Batterie ist immer noch nach wie vor meist das teuerste Bauteil. Wenn da dann Schäden dran sind, dann wird es definitiv teuer. Aber von dem, was Kritiker immer sprechen, so die Reparaturkosten bei einem Elektroauto liegen 30-40% über dem vom Verbrenner. Das stimmt nicht. Experten sagen, sie sprechen etwa von 10% höheren Reparaturkosten. Wobei Tesla jetzt auch mit diesem Verfahren, was du angesprochen hast, dass sie bei der Struktur einzelne Komponenten austauschen lassen, sagt Tesla zumindest, dass die Reparatur sogar günstiger wird mit diesem neuen Verfahren. Mhm. Aber wie das dann im Verhältnis zu den Verbrennern steht, also man kann sagen, ganz ungerechtfertigt ist der Mythos nicht. Also die Reparatur kostet im Schnitt ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich auch, weil einfach Elektroautos sind ja auch mit so vielen Assistenzsystemen ausgestattet, sind technologisch einfach teilweise noch ein bisschen drüber, haben mehr Elektronik drin als Verbrenner. Deswegen sind sie halt in der Regel ein bisschen teurer zum Reparieren, aber nicht so viel, viel teurer, als jetzt auch die Versicherungen da teilweise draufschlagen. Oder das kommt ja auch noch dazu, dass die Versicherungen immer teurer werden für Autos.
Ja, okay. Also ist der Mythos nicht ganz unwahr, aber es ist nicht so, bei jeder Delle ist das Auto gleich Schrott.
Genau, ja. Er ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, aber er ist auch, teilweise wird er dann schon auch ein bisschen überzeichnet und ja, genau. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Mhm. Im Vergleich zum nächsten Mythos, den wir gerne ansprechen wollen, nämlich da geht es darum, dass Elektroautos durch die erhöhte Strahlung, also durch den Elektrosmog, dass die uns krank machen, dass die ihn viel mehr strahlen als Verbrenner. Und da haben wir auch einen Kommentar reingekriegt über Facebook. Worüber ja keiner spricht, ist, dass diese E-Autos ja extrem gesundheitsschädlich sind. Diese Autos sind überhaupt nicht abgeschirmt und man sitzt in einem extremen elektromagnetischen Feld. Die Gehirnwellen von einem Menschen, der in so einem Fahrzeug sitzt, sehen aus wie bei einem Epileptiker. Genau, den haben wir reingekriegt. Mhm. Und eben im Internet, also es wimmelt vor so Befürchtungen von Leuten, die sagen, ja, eben Elektroauto ist ja klar, elektromagnetische Felder, die da sind. Die sind sehr schädlich für den Menschen, viel höher als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor.
Aber ist das so?
Nein, zumindest von den ganzen Expertinnen, von denen ich gelesen habe oder auch die Institute, die so Messungen durchführen, ob jetzt ein Elektroauto wirklich mehr strahlt als ein Verbrenner. Und da kann man wirklich sagen, die Strahlung ist gering, also sie ist immer im Rahmen von dem, was gesetzlich erlaubt ist. Mhm. Und sie sind auch nicht stärker als bei Verbrennern. Also alle Grenzwerte sind deutlich unterschritten und teils strahlen Elektroautos sogar weniger. Warum? Weil die Hersteller geben Millionen aus, dass diese Teile abgeschirmt sind. Ich sag mal jetzt gerade bei der Batterie, die müssen ja auch geschützt sein, eben wenn mal ein Crash ist. Und die sind einfach von der Struktur her und alles, was verbaut ist, die sind so gut abgeschirmt. Mhm. Und auch von den Elektromotoren. Also haben die Messungen gezeigt, dass da wirklich, vielleicht, wenn man mit einem Elektroauto gerade extrem Gas gibt, kurz, ist die Strahlung vielleicht kurz höher als bei einem Verbrenner, aber in der Regel ist sie sogar tiefer.
Mhm.
Was dann viel mehr ist, wo man sich dann Sorgen drüber machen muss, eben diese Messungen haben dann auch teilweise gezeigt, so Lautsprecher im Kofferraum zum Beispiel oder so andere Leistungselektronik, die im Auto ist. Das sind eigentlich die Elektrosmog-Quellen.
Okay.
Aber die sind halt auch in jedem Verbrenner drin, oder? Also darauf, deswegen kann man nicht sagen, dass Elektroautos jetzt mehr strahlen. Würde ich mir jetzt eher Sorgen machen? Also Sorgen machen nicht. Es ist alles... Jeder Induktivherd zu Hause hat viel mehr Strahlung als in einem Elektroauto oder der Radiowecker neben deinem Bett. Da würde ich dann, wenn du dir darüber dann Sorgen machst, würde ich den eher zuerst wegstellen, als dass ich nicht mehr in ein Elektroauto steigen würde. Oder telefonieren im Auto, da hast du dann Strahlung. Ja, klar, in dem Moment, wo du telefonierst, dass du dich dann mit der Antenne austauscht. Aber sonst ist das alles wirklich im harmlosen Rahmen. Also hier drin ist jetzt die Strahlung viel höher, als wenn ich jetzt in einem Elektroauto sitze.
Ja, ich musste, als du das eben ansprachst, dran denken. Mir wurde als Kind immer gesagt, ich darf nicht zu nah an die Mikrowelle, wenn die an ist, weil...
Stimmt, ja. Aber auch die ist ja abgeschirmt, oder?
Auch die ist abgeschirmt, aber es hieß immer vor einer Mikrowelle, also es war so, als ich noch irgendwie Teenager-Kind war, hieß es nie zu nah an die Mikrowelle, weil da kommen Strahlen raus. Und ja, wahrscheinlich ist ja erstaunlich, wir sind von so viel Strahlung umgeben. Du sagst es gerade, wenn wir hier drin sitzen, strahlt es um uns herum auch. Daher können wir den Mythos quasi auch...
Den kann man wirklich, also gerade was der Kommentar auch gesagt hat, dass das Gehirn dadurch wie bei einem Epileptiker beeinflusst wird und so. Also ich bin jetzt wirklich kein Fachmediziner und keine Fachperson auf dem Gebiet, aber da glaube ich jetzt einfach mal den Wissenschaftlern und den Experten, die so Messungen durchführen, die auch selber Elektroauto fahren teilweise. Ich glaube nicht, dass sie sich dann so einem Risiko aussetzen würden, wenn sie wüssten, dass die jetzt so gesundheitsschädlich sind, oder? Dann würden ja wirklich alle dann nur noch Verbrenner fahren, oder?
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Kommen wir zu Mythos 4. Der knüpft so ein bisschen an den zweiten an. Denn wie es beim GigaCast nicht um die Hardware geht, geht es jetzt um die Software. Und der Mythos ist, dass Stromer Datenkraken auf Rädern sind. Weil immer mehr Technik, immer mehr Konnektivität und dann auch noch KI immer zunehmend verbaut, eingebaut, umgesetzt. Das lässt dann halt vermuten, dass der Hersteller viel über den Fahrenden weiß und oder wissen könnte, sagen wir es mal so. Und auch dazu gibt es schon Untersuchungen und es ist so, es ist nachweisbar so, dass Stromer wirklich mehr Datenpakete rausgeben in kürzerer Zeit, als das Verbrenner tun. Sie erfassen halt permanent Fahrzeugzustand, GPS, Nutzerinteraktionen und aber das braucht es auch, um halt Sachen wie halt dieses Over-the-Air-Updates, also wirklich Updates, die in die Systeme reinfließen müssen, auch durchführen zu können. Und auch bei der Ladeplanung brauche ich diese Konnektivität. Sonst kann ich mein alles um mich herum ja gar nicht quasi sehen, ist die nächste Ladefahrzeuge frei und solche Geschichten. Und das hat, wie gesagt, auch ein Test bestätigt, diese ADAC hat rausgefunden, so ist, die Datenpakete werden im Durchschnitt alle 2 bis 5 Minuten rausgegeben vom Stromer. Was man aber ja auch sagen muss, Verbrenner sind auch moderner geworden. Also das ist ja nicht so, dass der Verbrenner irgendwie abgeriegelt ist. Der nimmt ja auch an allem teil und ja, aber halt eben weniger.
Klar, ganz genau. Eben bei einem, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt mit einem Stromer unterwegs bin, gerade die Ladeplanung, was jetzt mittlerweile fast jeder Hersteller im System anbietet, ein paar wenige haben es immer noch nicht, aber...
Wir nennen keine Marken.
Wir nennen keine. Ja, es wird natürlich immer mehr gesammelt, wenn es um die Ladeplanung geht oder auch selbst das Beschleunigungs-, das Bremsverhalten, Ladekurven zum Beispiel, das wird alles hinterlegt. Oder auch wenn ich einen Crash baue, es wird ja auch permanent aufgezeichnet alles oder wohin diese Daten gehen. Also wirklich mit Daten kenne ich mich jetzt wirklich überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, wenn man da so liest, es wird schon... extrem viel aufgezeichnet und ich glaube, so ganz unbegründet ist dieser Mythos nicht. Also ich glaube, diesen Mythos kann man, glaube ich, also der stimmt auch ein Stück weit, oder? Ich glaube, du hast da auch gerade von dem deutschen Verfassungsschutz.
Genau, der Stefan Kramer heißt der gute Mann, der hat erst kürzlich gesagt oder gewarnt vielmehr, vor allen Dingen vor den Autos aus China, die bei uns auf unseren Straßen herumfahren, dass sie halt Zugriff auf die Daten der Autos haben und die eigentlich Europa nicht verlassen dürften. Also das ist die Auflage, dass BYD, Leap Motors, dass die diese Datenpakete raussenden dürfen aus ihren Autos, sie müssen aber auf Servern in Europa bleiben. Mhm. Und das ist quasi so Gesetz. Aber auf der anderen Seite, die Softwareingenieure in China, sei es in Shenzhen, in Shanghai, müssen ja diese Wartungsarbeiten auch durchführen können und brauchen Fehlerdiagnosen und halt die Updates müssen eingespielt werden. Das heißt, sie müssen Zugriff ja doch irgendwie haben. Und da ist jetzt dann halt die große Frage, tun sie das direkt oder über den Server in Europa? Und das ist, glaube ich, das so ein bisschen, wo man jetzt ja nicht weiß, was ist da eigentlich los? Der Herr Kramer, der Verfassungschef, warnt vor allen Dingen dazu, es geht gar nicht so um die Privatwagen, wenn China auf diese Zugriff hat. Ob ich jetzt irgendwie ständig zum gleichen Lidl einkaufen fahre, interessiert da, glaube ich, niemanden.
Wobei, du kannst da, glaube ich, auch ziemlich gut dann Profile erstellen. Also das ist, also wenn du das mit KI analysierst, die Daten, was ja heute gemacht werden. Mhm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also so, dass dann wirklich so Bewegungsprofile erstellt werden. Bei Privaten eben zum einen, aber auch bei Polizei, bei Krankenwagen, das ist dann eher noch, glaube ich, die Gefahr, vor der er gewarnt
hat. Genau, das ist die größere Gefahr, wo er vorwarnt. Aber klar, also es sind zwar anonymisierte Daten, die da rausgehen. Dieses Auto oder das Pferd ist von A nach B gefahren. Habe ich dann auch irgendwo gelesen im Zuge der Recherche für diese Folge, dass man wenig Infos braucht, um wirklich, wie du sagst, ein Bewegungsprofil von Menschen zu erstellen. Und dann kannst du auch relativ schnell sagen, wer das ist.
Ja, genau.
Dieser digitale Fußabdruck, den wir hinterlassen, ist einfach sehr, sehr persönlich.
Ja. So. Ja, absolut eben. Und wenn die Daten natürlich in falsche Hände geraten, ja, ist sicher kein Vorteil. Der Herr Kram hat die chinesischen Hersteller angesprochen. Mittlerweile muss man sich aber vielleicht auch über die amerikanischen Hersteller, also so Tesla und Lucid und was weiß ich, wen es da gibt. Da gibt es ja auch ein paar Elektroautobauer oder ja, Ford natürlich auch und so. Wobei Ford ist ja auch Europa-Division. Aber eben, also ich glaube, es sind mittlerweile nicht mehr nur die Chinesen, weil eben von den Tech-Bros da im Silicon Valley, ich weiß nicht, ob ich da will, dass die auch meine Daten alle sammeln. Aber machen sie natürlich schon jetzt, weil was wir ja auch immer vergessen, hast du ein iPhone?
Ich habe ein iPhone.
Ich habe ein Google-Phone. Andere haben chinesische Hersteller. Also wir geben ja die Daten schon heute raus. Heute ist es für Smartphones, aber ich glaube, wir geben jetzt schon unheimlich viel Daten raus. Und bei einem Elektroauto wird jetzt so gewarnt, das ist wie... dass immer gesagt wird, ja, Elektroautos brauchen so viel Ressourcen, was sie in der Tat auch brauchen. Aber das wird ja jetzt auch mittlerweile relativ gut überwacht. Aber vorher bei Laptops, bei Smartphones hat kein Hahn danach gekräht. Und jetzt bei den Elektroautos, weil die eben so ein bisschen verhasst sind oder viele Kritiker noch haben, wird das Thema mehr in Fokus genommen, was auch gut ist. Aber ich finde das dann auch ein bisschen scheinheilig, weil wir geben unsere Daten seitdem Smartphones gibt, geben wir unsere Daten die meisten bereitwillig raus. Ja, unsere Computer auf Rädern heute sind einfach der nächste logische Schritt, oder? Und aber klar, das Thema Datenschutz ist wichtig und es ist auch gut, dass auch so Leute wie der Stefan Kramer, dass die das auf dem Radar haben, oder? Dass Europa muss da schon sich langsam überlegen, was geben wir noch an unsere Miterdenbewohner. Freunde auf diesem Planeten raus, lassen wir es lieber in Europa oder geben wir es nach Amerika, China.
Ja, du hast es angesprochen, es ist so ein bisschen wie mit der Strahlung. Alle hetzen jetzt gegen die potenzielle Strahlung aus dem E-Auto, haben aber zu Hause so einen riesen Fernseher und noch einen smarten Kühlschrank.
Ja, oder hatten vielleicht auch vorher schon ein Hybridauto, was nämlich mindestens genauso viel strahlt, weil das hat ja auch immer noch einen Elektromotor drin. Und ja, aber mit den Elektroautos kommt es natürlich, weil es irgendwie so auf der Hand liegt, ein Elektroauto muss ja mehr strahlen.
Ja, und es ist einfach auch diese Komfortfalle, in der wir stecken. Also wie ich eben sagte, wenn das Auto quasi all das nicht mehr hat und diese Daten nicht, es ist ja wechselseitig. Es ist ja nicht nur so, dass die Daten rein aus dem Auto gezogen werden, sondern es werden ja auch Daten eingespeist. Sonst würde ein Navi nicht funktionieren, sonst würde das Update nicht funktionieren. Apps nicht, ich kann mein Auto im Winter nicht vorheizen.
Staumeldung zum Beispiel, ist ja auch super praktisch. Oder?
Genau, also das alles wäre ja dann auch nicht machbar. Ja, oder auch dieses, wo wir eben sprachen, ist die Ladesäule in 20 Kilometern frei? Oder steht überhaupt eine Ladesäule in 20 Kilometern? Oder diesen Luxus wollen wir haben und statt mit Geld bezahlen wir ihn in dem Sinne mit Daten. Wie du sagst, das tun wir für das Handy genauso und über andere Geräte, die verknüpft sind. Ja, ist einfach diese Intransparenz, wurde eben gesagt. Dass wir nicht wirklich wissen, wo sind diese Daten, wie viele Daten sind da von uns. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
Mhm.
Wie kommt Leap Motors, wie kommt Sika, wie kommen die an die Daten, um halt diese Wartungsservice durchzunehmen. Und dann ist dieser Mythos auch so halb wahr.
Ja, wobei eben, man muss wirklich sagen, also vom Mythos würde ich da jetzt wirklich nicht sprechen, weil es ist wirklich, ja, es ist so. Und das ist ja auch so ein diffuses Thema irgendwie. Man weiß ja auch mit den Daten, man weiß ja auch nicht genau, wo schwirren die jetzt überall rum, für was werden die genutzt. Das ist so ein komplexes Thema. Geht's auf den Surfer, geht's nach Shenzhen, geht's was weiß ich wohin. Ja, es ist halt nicht so greifbar, das ganze Thema, oder? Aber ich glaube, dieses Datenthema, Europa ist da ja auch dran, die EU, die immer verhasste EU, die macht da ja wirklich vorwärts mit Datenschutzbestimmungen. Und das ist wirklich gut, dass das gemacht wird und dass man vielleicht auch ein bisschen die Kontrolle über seine eigenen Daten behält und ein bisschen sensibilisiert ist auch auf dem Thema, oder?
Mhm. Okay.
Zum Schluss quasi von unser fünfter Mythos, den wir heute noch gern besprechen wollen, da gehen wir erstmal von, also es geht auch um Thema Sicherheit, aber wir gehen jetzt erstmal auf die Emotionen wieder ein bisschen zurück. Und zwar eben SkeptikerInnen von Elektroautos führen ja immer wieder ins Feld, den fehlenden Elektrosound, den fehlenden Motorensound, sorry. Das ist einer der Gründe, warum sie niemals einen Stromer oder eben den berühmten Toaster auf Rädern, wie sie ja immer wieder sagen, nie fahren würden. Und ich glaube, da ist auch ein Kommentar reingekommen von dem Jörg Hofmänner.
Genau, der geschrieben hat, ich vermisse das Brummbrumm überhaupt nicht. Ich mag die Agilität an meinem Fuß viel mehr. Taycan GTS schreibt
da. Ja, da freut sich unser Sponsor, Porsche bestimmt. Also anscheinend.
Definitiv, aber wie gesagt, du hast es gesagt, es wird immer wieder von Verbrennerfreunden angemerkt, ihnen fehlt sonst der Sound. Und mir fehlt er ja auch. Also ich bin kürzlich den Maserati Folgore gefahren und als ich ihn angemacht habe, macht dieses Auto so ganz kurz. Und da habe ich gedacht, okay, das brauche ich dann auch nicht mehr, wenn er danach still ist.
Also wenn es wirklich um Sportwagen geht, also da muss ich selbst ja als, kann man das sagen, Elektroheads? Weiß ich nicht, gibt es das schon?
Aber der grüne Engel haben wir
genau
gesagt.
Genau, als E-Auto-Enthusiast muss ich, da stimme ich ja wirklich zu. Also wenn ich jetzt so ein Muscle Car habe, einen Ford Mustang V8-Motor, das ist natürlich schon geil. Oder wenn ich irgendeinen Ferrari fahre oder so, V12-Motor, was der Sound auslöst, das kann natürlich ein Elektroauto wirklich nur teilweise ersetzen. Also ich meine, du hast natürlich meistens, die Beschleunigung ist natürlich, sie ist viel direkter, sie ist viel heftiger bei einem Elektroauto.
Das ist so, ja.
Aber der Sound, den kannst du natürlich nicht, das kannst du nicht wegdiskutieren. Der fehlt natürlich beim Elektroauto. Eben manche versuchen es dann, also Porsche ja zum Beispiel auch mit so Soundgeneratoren dann im Innenraum, teilweise sogar außen, dass sie dann so einen Sound imitieren.
Hatten wir auch schon mal in der Folge, wo man es auch gut hören kann,
ja,
was sowas dann funktioniert.
Aber ich glaube, das kommt bei den Leuten jetzt wirklich nicht so an. Und eben, ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch so ein Hauptgrund, warum so einfach so elektrische Sportwagen, dass die das einfach noch so schwer haben. Weil wenn ich mir so ein teures Auto kaufe mit so viel Leistung, dann will ich halt auch noch schon den richtigen Sound haben und nicht dann vielleicht irgendwas künstlich Erzeugtes.
Mhm.
Aber, jetzt von dem das große Aber von diesen Emotionen. Also bisher Sportwagen, ganz klar, stimme ich auch dir zu, fehlt beim Elektroauto. Aber wie viele Leute fahren denn so einen Sportwagen? Wie viele Leute fahren denn V8, V10, V12? Vielleicht am Wochenende in der Schweiz natürlich schon ein paar mehr. Hier ist einfach mehr Geld da. Hast du vielleicht auch einen schönen BMW, irgendeinen M4 in der Garage oder was weiß ich. Da fehlt natürlich der Elektrosound, also wenn der jetzt elektrisch wäre, aber die normalen Brot- und Butter-Alltagsautos mit einem TSI oder TDI-Motörchen, also da kann mir jetzt wirklich niemand erzählen, dass da die, also wo, welche Emotionen werden da vermisst? Hier das Brummen vom TDI oder das Knattern von dem 1-Liter-Dreizylinder-Motörchen, also das ist wirklich ein Pseudo-Argument und ich meine eben, 95% aller Autos, auch in der Schweiz, sind halt normale Autos, sind halt normale Golfs, Octavias, was weiß ich, einfach so die klassischen Autos. Und da jetzt von fehlenden Emotionen zu sprechen, also das ist, kann mir niemand erzählen. Also die Leute sind einfach wirklich noch nie ein Elektroauto gefahren. weil es ist wirklich viel schöner, als wenn da die ganze Zeit noch ein Diesel vorne drin rumbrummelt. Also, ja.
Okay, aber trotzdem auf der anderen Seite, das ist auch schon oft thematisiert worden, kann der fehlende Klang für Fußgänger und Radfahrer ja schon zum Problem werden. Also ich habe es auch, so als die ersten E-Autos auf den Markt kamen, in der Tiefgarage, ich räume hinten meine Einkäufe ein und plötzlich bewegt sich das Auto neben mir. Ich habe es nicht gehört, dass es angemacht wurde. Habe mich auch schon teilweise wirklich sehr, sehr erschrocken. Also das kann ich definitiv sagen.
Ja, damit man die Autos eben trotzdem hört, die Elektroautos oder Hybride, müssen sie eben seit 2019, ist es allerdings erst gesetzlich verankert, jedes neue Elektroauto oder Hybrid muss einen künstlichen Sound generieren bis 30 km/h. Weil so ab 30 km/h, 35 sind dann so die Abroll- und Windgeräusche, die ein Auto macht, egal ob Verbrenner oder E, dann hörst du das Auto sowieso, oder? Also bei 50 km/h oder auf der Autobahn ist ein Elektroauto jetzt auch nicht leiser als ein Verbrenner, das ist so. Eben wegen den anderen Geräuschen. Aber eben, sie müssen quasi gesetzlich verpflichtet, müssen sie ein bisschen Lärm machen bis 30 km/h. Das ist das sogenannte AVA-System, Acoustic Vehicle Alerting System. Aber trotzdem auch aus eigener Erfahrung, auch seitdem das Gesetz da ist, sie haben so einen gewissen Spielraum auch bei den Dezibel. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, so zwischen 55 und 70 Dezibel muss dieser Sound laut sein, bis 30 km/h. Und bei manchen, die werden immer noch überhört. Also manchmal, wenn ich mit einem Elektroauto hinter Fußgänger, ich bin 2 Meter hinter ihnen und sie hören dann das Auto nicht, gerade wenn vielleicht noch irgendwie was anderes außenrum passiert. Ich glaube, dass zum einen die Fußgänger müssen, oder FußgängerInnen müssen sich auch ein bisschen dran gewöhnen, an diesen Sound von Elektroautos, weil so dieser Verbrennerklang kennen wir einfach.
Ist gelernt, ja.
Ja. Aber ich habe es zum Beispiel... haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, ich habe ja auch so eine Ladestation vor der Tür. Und gerade gestern lag ich morgens noch im Bett und dann höre ich ein Auto ranfahren, habe ich schon gewusst. Das ist ein Renault Zoe, weil der einfach so ein, musst du dich mal drauf achten, die sind ja auch schon relativ alt und Renaults machen einfach so einen speziellen Klang. Also da erkennt man wirklich, das ist ein Renault. Und ich glaube, wenn sich die Leute erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dann werden Elektroautos dann auch mehr gehört. Und sonst muss ich sagen, eben, das handelt sich dann ja um Geschwindigkeiten, so Schritttempo bis eben so 30er-Zone. Du fährst da ja nicht wahnsinnig schnell. Und notfalls mache ich halt mal schnell das Fenster runter und ruf schnell raus, hey, sorry, oder so, wenn sie es dann wirklich nicht hören. Oder ja, oder sonst müssen sich die Hersteller mal überlegen. Oder ich glaube, es gab es sogar mal, aber ich bin jetzt auch nirgendwo mehr drauf gestoßen, dass das irgendwer noch hat. Vielleicht so eine kleine Fußgängerhupe. Also ja, dass du nicht gerade die richtige Hupe, weil dann erschrecken sich ja auch die Fußgänger, wenn ich 3 Meter hinter einem Fußgänger bin, der sieht mich nicht und ich drücke die Hupe, der springt dann gerade ins Gebüsch nebendran, oder? Aber vielleicht so eine kleine Bimmel oder irgendeinen angenehmen Ton, dass sie hören, ah, da kommt irgendwas. Oder wie eine Fahrradklingel,
ja, okay,
oder irgendwie
aber
sowas.
Aber das müssen sie ja dann auch erst lernen. Und wenn es, also das ist,
ja, aber
ich mir
eine Fahrradklingel zum Beispiel, sowas in die Richtung.
Ja, das müssen sie dann aber auch erst mal hören. Also ich meine, wenn man heute die Fußgänger sieht, hat jeder diese komischen Teile da in den Ohren. Ist dann auch egal, ob einer mit dem E-Auto mit hinten mit 20 km/h kommt oder mit dem Verbrenner.
Das stimmt, da kann auch mit einem Ferrari kommen oder so. Wobei, die bringen ja auch dieses Jahr den ersten Strom auf den Markt.
Das
auch Ferrari wird dann die Probleme vielleicht haben, dass sie nicht mehr gehört werden.
Ja.
Ja.
Also sagen wir, dieser Mythos?
Der Mythos? Ja, das ist ein Mythos, würde ich sagen. Mit den fehlenden, außer eben, wenn wir jetzt von Sportwagen sprechen, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, wo sich das hin entwickelt, aber ich denke, Sportwagen, gerade so die so Ferraris, die werden schon immer ihre Berechtigung haben, aber die sind jetzt auch nicht Teil des CO2-Problems, weil ich meine eben, das ist so eine verschwindend kleine Anzahl.
Wollte ich gerade sagen, es ist nicht die Masse, die auf den Straßen
fährt. Ja, es geht wirklich um die Autos, die eben die Golfs und Octavias und so, die müssen elektrisch werden vor allem. Und ich glaube, eben bei denen von vielen, also dass da die Emotionen dann verloren gehen, das ist wirklich ein Mythos. Also da will ich gar nicht diese Emotionen haben bei so einem Auto.
Okay,
ja.
Ist doch super. Nein, das waren 5 Mythen. Wir sind mit Emotionen eingestiegen, indem wir über die Kommentare unserer Zuhörer und Zuhörerinnen gesprochen haben. Jetzt enden wir mit Emotionen. Freuen uns natürlich über ganz viel neue und weitere Kommentare zu dieser Folge.
Die wir wieder gerne diskutieren dann in der nächsten Folge.
Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Freue ich mich auch. Danke, Wilma.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.